Ricardo bei Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Und heute habe ich einen coolen Typen in der Leitung. Und wenn man in der Bike-Branche sagt, das und derjenige ist ein bunter Hund, dann trifft das auf jeden Fall nur auf einen zu. Und das ist Thomas, der Professor Schmidt. Hallo Thomas!
Ja, Hallöchen hier!
Das ist geil, oder?
Gut. Das ist geil. Könnt ihr wieder ruhig machen. Ist okay.
Reicht, meinst du?
Ja, reicht.
Ah, okay. Ich habe hier so einen studentische Hilfskräfte eingestellt und die machen Applaus für uns. Finde ich richtig geil.
Ja.
Gut. Wie geht's dir, mein Gutster?
Oh ja, kann ich klagen. Ich kann ja nie klagen. Mir geht doch immer gut, ne? Hier und da ein paar Wehwehchen, aber im Endeffekt, solange ich auf dem Fahrrad sitze, geht mir gut. Da tue ich oft.
Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass es ein, zwei Leute gibt, die dich vielleicht nicht kennen. Ganz kurz, magst du dich vorstellen?
Och ja, ich bin ja auch nicht, ich bin ja gar kein, wieso sollte man mich auch kennen, ne? Ich bin einfach nur so ein Typi, der am Anfang von dieser Bike-Zeit schon früh auf dem Rad saß. Erste Cross-Country-Rennen mit 94 war das mein erstes Rennen. Und dann bin ich so lange in der Branche, dass eben halt mich tatsächlich viele Leute, die auch ewig in der Branche sind, mich natürlich kennen, weil immer kreuzt sich da irgend so ein Weg. Irgendwer läuft mir immer über den Weg und umgedreht. Leute, die aber jetzt seit 3 Jahren erst das Wort Mountainbike kennen, ja, vielleicht haben die mich noch nicht gesehen. Ich bin mal deutscher Meister im Downhill geworden in der Masters Class. 2009 war das. Daher kennen mich einige Leute als tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen geskillter Fahrradfahrer oder nur Hau-Truff-Typ. Wer weiß wie.
Leben am Limit, sag ich mal. Leben am Limit.
Und dann habe ich auch jetzt in den letzten, sagen wir mal, fast 20 Jahren relativ viel für die Mountainbike, für ein Fahrradmagazin als Freelancer gemacht. Das heißt, da hascht mal auch immer mal wieder einen Blick auf mein Gesicht und sonst gibt es alle möglichen anderen verrückten Sachen. Jetzt öfter mal habe ich auch Leute gehört, die mich über Seven vs. Wild Bewerbung dann getroffen haben. Ah, ja, stimmt, genau, du mit dem Klapprad. So Sachen, irgendwie bunter Hund, du hast es schon ganz gut beschrieben. Wer mich kennt, der kennt mich irgendwoher.
Ja, ich habe auch echt so ein bisschen überlegt, wie moderierst du den Thomas an, weil du bist so, also ich kenne keinen, der so vielseitig ist wie du, der so viele Sachen macht, auch so viele unterschiedliche Sachen, also du bist ja nicht nur ein Fahrraddude, du machst ja ganz, ganz viel. Aber kurz, wie ich dich kennengelernt habe, ist nämlich auch eine geile Story. Ich war damals noch wirklich aktiver Downhill-Rennfahrer, Profi, keine Ahnung, so ich würde mal sagen, ich bin so in den deutschen Top 15 rumgefahren. Und das war Ilmenau, Downhill-Rennen in Ilmenau, weiß ich noch. Und da gibt es diesen berühmt-berüchtigten Donnerbalken, diesen Balkensprung relativ kurz vorm Ziel. Wer Ilmenau kennt, kennt das Ding. Und den gibt es auch heute noch, muss man mal googeln. Die Nina Hoffmann, der ist das Ding dieses Jahr ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also es ist nach wie vor eine schwierige Stelle. Aber damals war das wirklich so absolut crazy, das Ding. Und da gab es vielleicht eine Handvoll Fahrer, ich sag mal 10, 15 der Top-Fahrer, die das Ding gesprungen sind und alle anderen nicht. Und ich weiß noch, ich stand da so, ich glaube mit Manni Stromberg und wir haben uns das nochmal angeschaut. Wir waren halt vorher schon gesprungen und so, haben überlegt, was kann man noch optimieren. Und dann kommt da so ein Typ mit einem völlig unterbewaffneten Fahrrad, Spandexhose und launcht da drüber, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das war Thomas Schmidt. Ich glaube, so habe ich dich kennengelernt.
Ja,
auf jeden Fall. Das war crazy. Also du warst schon immer hart am Gas.
Ich glaube, eigentlich müsste man einfach nur einen Podcast machen, wo alle Leute erzählen, wie sie mich das erste Mal gesehen haben. Ich glaube, da haben wir genug Storys, ne?
Ja. Unbedingt, ja. Ja, aber spannend ist ja auch, wo kommt der Professor her?
Tatsächlich, ich habe jetzt im Vorfeld, dass wir hier einen kleinen Podcast machen, überlegt, wie kriegt man das kurz innerhalb von ein paar Minuten hin zu erklären. Die Story ist witzig und bei einem Bier kann man das so ausdehnen auf 1,5 Stunden mit Brezeln und ein paar anderen Knabbereien. Aber am Ende ist es so, dass der Manfred Stromberg, das hast du ja eben auch schon erwähnt, das ist halt so die Zeit, Jahrtausendwende rum, da habe ich mal mit dem telefoniert und eine Zeit später habe ich den dann auch getroffen. Und die Diskrepanz zwischen dem Typi, den er sich per Telefon vorgestellt hat, und der Typi, der dann vor ihm stand, Die waren so exorbitant riesig, dass er gesagt hat, oh Scheiße, du musst der bleiben, den ich mir abgespeichert habe. Weil er hat mich als Professor abgespeichert, als eloquenten Mensch, der sich gewählt ausdrückt, der wirklich weiß, wovon er spricht. Und dann stand ich da mit einfach mit dem ollen Fiat Panda angereist, mit, wie du schon sagst, so halb zerrissene Spandex, irgendwo vom Vater XXL-Hose zerrissen, vom Inline-Skaten, so ein Seemannspulli aus dem Second-Hand-Container, Löcher über alles. Och du Scheiße. Und dann sage ich noch, ja, wir haben ja telefoniert und wollten uns mal kennenlernen. Nö, 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 nö. Das hat er 5 Minuten lang abgestritten, locker. Bis er irgendwann gesagt hat, ich habe mit einem telefoniert. Ja, aber Moment, aber das kannst du nicht sein. Das kannst du nicht sein. Ja, doch, das bin dann wohl ich. Und dann hat
Ach,
er
krass.
echt auch gesagt, komm, den Namen behältst du, den drücke ich dir aufs Auge, da hast du jetzt Pech Leben lang. Und da muss ich sagen, Manfred, was hast du hingekriegt? Hat es einfach so in die Branche gepresst, dass egal wo ich hinkam, der Name war schon da.
Ja, echt, das ist wirklich. Also viele kennen ja gar nicht deinen richtigen Namen. Die sagen nur, ja, das ist der Professor.
Aber ist auch okay. Ich kriege ja mittlerweile Post, weil das wissen auch nicht viele. Jetzt hier, guck mal, ich halte gerade in die Kamera. Ach, sieht man ja gar nicht, ist ja Podcast. Meinen Ausweis, mein Personalausweis hat hinten, beziehungsweise jeder Personalausweis hat hinten die kleine Eintragleiste Ordens- und Künstlername. Und bei mir steht der Professor da. Und
Du hast
das
es echt
wissen gar nicht
geschafft,
so
dir das
viele.
eintragen zu lassen. Das ist ja geil.
Das ist auch wieder eine riesengeile Story, weil die hatten Bock, das einzutragen. Ich habe den paar Zeitungsartikeln gegeben und die so, ah ja, genau, ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wo du dir denkst, hey, bei einem Amt hilfsbereite Menschen, aber dann kamen die Probleme. Oh Gott, das ist ja ein Titel. Oh nee, das geht nicht, als Titel geht das nicht. Oh je, was machen wir denn da? Und dann plötzlich kam die vom Nachbarschalter noch an. Oh, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Oder saßen die da zu viert rum? Oh, vielleicht können wir den Artikel noch mitnehmen. Wir schreiben der Professor. Wäre das okay für Sie? Ja, klar. Oh, und wenn wir Großbuchstaben nehmen? Wir können alles in Großbuchstaben nehmen und den Artikel dazu, dann kriegen wir es durch. Okay. Also bin ich jetzt der Professor mit Großbuchstaben als Ordens- und Künstlername. Ah, Mist, jetzt ja, also müssen in einem Orden sein. Oder Künstler. Oh, ja, ich bin in der Künstler- und Sozialkasse versichert. Ach, das langt! Perfekt! Hier ist der Stempel. Bum, bum, bum. Und 7 Wochen später war ich der Professor. Und jetzt, ist mir ja gar nicht so wichtig eigentlich, war so ein kleiner Gag, weil Facebook mich rausgekickt hat, weil ich mich der Professor genannt hat und die meinten, dass ich bräuchte den richtigen Namen. Habe ich gedacht, oh, guck mal, ich hole mir einfach einen Ausweis. Aber wo ich immer noch dran erinnert werde, wenn Wahlunterlagen geschickt bekomme, dann kriegst man ja oftmals mit deinem richtigen Namen, wie im Perso, kriegst du dann Post. Und da kommt dann von der Stadt Tübingen so ein Brief an, richtig offiziell, und da steht Thomas, der Professor Schmidt. Da muss ich ja immer lächeln.
Ja, das ist auch wirklich schön, muss man schon sagen. Das gefällt mir, Junge. Jetzt hast du Tübingen angesprochen. Du bist aber ursprünglich hier aus dem Bergischen, ne? Kann das sein?
Ja,
Oder
so am
Siegerland.
Rand vom
Siegerland.
Westerwald. Ne, ich nenne es lieber Westerwald. Ist schon mehr so West.
Westerwald.
Ja, so von der Rauheit her sind wir hier eher im Westerwald. Ist an der Sieg, Betzdorf ist an der Sieg. Und deswegen kann man Siegerland sagen. Und Siegerland ist da ja auch direkt ums Eck. Aber eigentlich ist es nichts. Es ist nicht mehr richtig Siegerland, nicht mehr richtig Westerwald, nicht mehr richtig Bergisches Land. Ist so ein bisschen im Niemandsland an der Sieg, dieses Betzdorf. Aber es war gut zum Radfahren. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Gut zum Radfahren, weil halt nichts anderes gab. Du konntest Fußball spielen oder? Ach, sonst gibt es nichts. Ah doch, du kannst auch hier so Mountainbiken. Und diese ganzen kleinen Skihütten und Skivereine, die haben schon längst ja keinen Schnee mehr gehabt, von wegen hier mittlerweile Erwärmung und so. Das war ja damals schon vor 30, 40 Jahren hat es dann aufgehört, dass hier vernünftig Schnee liegt. Und die haben aber alle kleine Mountainbike-Rennen gehabt. Und so konntest du übers Jahr hinweg hier im Umkreis einfach 10 Rennen fahren. Klassisch Cross-Country. Und so bin ich dann halt auf jeden Fall da reingerutscht. Und die Szene ist immer noch eigentlich ganz gut hier in Sachen Radfahren. Hier wird viel toleriert, hier wird viel gebastelt und ein paar Kilometer weiter ist auch der Taxi ja her. Burbach ist gar nicht weit weg. Und so ist das eine ganz potenzielle Ecke.
Ja, cool. Mega, mega. Und dann hat dich die Liebe oder das Studium nach Tübingen verschlagen?
Erstmal studiert, genau. Ich wollte wegkommen, dachte mir hier, oh, hier musst du raus aus dem Kaff, irgendwie weit weg studieren und War irgendwas mit Sport vielleicht. Und dann bin ich tatsächlich nach Tübingen und habe in Tübingen Sport studiert. Und dann bleibt man halt da hängen, wenn es irgendwie ganz nett ist. Und Tübingen ist ja auch ganz nett. Nur
In
da
Tübingen ist ganz nett,
musste,
ja.
ja, stimmt, du kennst ja auch, ich sah ja auch ab und zu mal fotografische Events hinter dir.
Ja, oder
Und
zu Gast
ja.
bei dir ist ja auch immer
Oder dann halt
schön.
zu Gast bei mir. Du kennst bei Tübingen
Ne?
auch, ja. Und da musste ich aber die Szene und dieses Wege bauen auch erstmal fast schon etablieren. Und mittlerweile gibt es aber auch da einige, die man aus der Szene kennt, die in Tübingen sind. Zum Beispiel der Peter Walker vom Enduro-Mag, der ist ja auch Urtübinger. Und so gibt es da auch einige potenzielle Spaßradfahrer, mit denen man mittlerweile ins Gehölz geht.
Ins Gehölz geht. Aber ich hatte ja anfangs schon gesagt, du bist ja so das Schweizer Army-Messer der Bike-Szene, weil da ist ja noch viel mehr. Ne? Du bist ja in Tübingen ziemlich auch engagiert gewesen schon. Oder was ist engagiert? Du hast ja in so einer bisschen speziellen Kommune da gelebt, in so einem, wie soll ich sagen, weil so, also Hausbesetzer ist vielleicht böse, aber so in die Richtung geht das, oder? Und dann
Ja.
mit so einer, ja, also erzähl mal, hier blauer Salon, übelste Party-Location und darüber habt ihr euch eine Wohnung geteilt, oder?
Ja, also für mich als jemand, der das ja irgendwie so mitgemacht hat, in Tübingen war und dann da wohnt, ist das gar nicht so an sich so besonders. Aber für Leute von außerhalb, die denken echt, was ist das für ein Freak? Und was ist das für ein Haufen, wo der da gelebt oder gehaust oder existiert hat? Meine Güte. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, das sind 20 bis 30 Menschen, die dort auf drei Etagen zusammen gewohnt haben. Wie eine Riesen-WG. Und tituliert hat man das als Wohnprojekt. Also nicht als WG, als Wohngemeinschaft, sondern als Wohnprojekt, weil es so viele sind. Alles offene Türen, offene Küchen. Es gab dann da über die Etagen hinweg drei, beziehungsweise sogar vier Küchen. Und irgendwo gehörte man dann dazu, hat rumgehockt und hatte sein Zimmerchen. Und dann war da ein wirklich so ein reger Austausch. Und dazu gibt es unten drunter auch noch eine Kneipe, eine Wohnheimskneipe. Das ist dann keine Großwerbung, kein nix. Und das ist dann im Offiziellen für Hausbewohner und deren Gäste. Und natürlich mischen sich da auch eine Menge Studenten und andere verlorene Gestalten dazu. Und so war das ein sehr lebendiges Haus ab mittags. So in der Zeit zwischen 8 und 12 war es relativ ruhig morgens und dann so langsam werden die Menschen wach und dann so ab 8 Uhr abends kommt da wirklich Leben in die Bude und du in jeder Küche waren Menschen wach und Bier am Trinken und am Reden und am Diskutieren bis 2, 3 Uhr nachts. Ab dann musstest du gucken, wo die sitzen. Aber bis um 8 Uhr hast du immer irgendwo jemanden gefunden. Kein Problem.
Ja, voll gut, ey.
Ja, und das war irgendwie eine coole Phase, eine wilde Phase. Und irgendwie habe ich es auch hinbekommen, meine Räder noch unterzubekommen. Da hatte ich noch nicht ganz so viele, aber die musste ich auch durch so ein enges Treppenhaus irgendwie hochbugsieren. Und das war quasi so ein zweigeteiltes Zimmer und ein Zimmer war voll mit Rädern und in dem anderen hatte ich irgendwie ein Bett in der Ecke stehen. War cool und ich bin da immer noch mit involviert. Das Haus möchte sich kaufen, die möchten sich selber gehören. Da gibt es ja so Konzepte, wie du es schaffst, dass quasi immer die dort lebenden Leute tatsächlich dann auch Besitzer sind. Da gibt es Konzepte für und da gibt es viele Projekte, die es in Tübingen schon geschafft haben. Und das möchte das Haus sich selber kaufen. Deswegen bin ich da auch immer mal wieder da und interessiert, wie funktioniert es. Dann gibt es einen Australier, der mittlerweile 88 Jahre ist. Den treffe ich da auch immer wieder. Der lebt da auch noch. Und unten in der Kneipe bin ich tatsächlich noch aktiv, um dieses ja, Daily Business, um die Kneipe aufrechtzuerhalten als ehemaliger. Das ist so ein kleiner Abstecher ins Nicht-Fahrradliche. Ja.
Ja, da können wir einige Abstecher machen. Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Ab wann ging das denn los, dass irgendwer gesagt hat, boah, den Thomas Schmidt, den müssen wir mal auf dem Fahrrad setzen, den müssen wir mal sponsern irgendwie, weil du hast ja Sponsoren. Und irgendwann ging das ja mal los. Kam das übers Rennen fahren oder einfach, weil du so ein Freak warst und die auf dich aufmerksam geworden sind?
Also wenn mich junge Kiddies fragen, ey, wie geht denn das? Ich will damit Geld verdienen, dann sage ich denen einfach, bleib dabei. Bleib einfach dabei und leb das Ding. sei auf allen Events, mach, was weiß ich, machst du halt alles so ein bisschen. Nicht nur YouTube, sondern bist du da präsent, lernst den kennen, baust dein Netzwerk aus, bist mit Passion dabei und dann irgendwann kommt das eine zum nächsten. Und so im Endeffekt bin ich auch dazu gekommen. Ich konnte es nie davon ablassen. Ich habe natürlich dann viel Kurse für den Manfred gegeben, war dann auf den Events, habe dann Promotion gemacht und dann lernt man den kennen, den kennen, den kennen. Dann rutscht man plötzlich in die Magazinecke, weil ich da Leute gehört haben, ach, der ist dann da auch, ach ja, stimmt. Und dann war tatsächlich ein crucial Moment, dass ich von einem Redakteur die Frau in einem Fahrradkurs hatte und da kam dann bei raus, ach, ihr wohnt da, da kenne ich einen coolen Trail. Und der coole Trail, der begann hinter ihrem Haus. Und die kannten den nicht. Und da hat dann der Redakteur, der Carsten, der hat damals gesagt, das kann nicht sein, dass du Trails hinter meinem Haus kennst, die ich nicht kenne. Und da hat er mich eingeladen, da sind wir zusammen Fahrrad gefahren und ich habe gesagt, guck mal, hier den meine ich. Und er kannte den tatsächlich nicht. Und dann bin ich da eine Runde gefahren und am Ende hat er gesagt, sag mal, fährst du gerade extra, um mir zu imponieren oder bist du so? Und das war tatsächlich, bin ich doch einfach ein bisschen Rad gefahren mit dem. Und er hat gesagt, ey, ich brauche dich ab und zu mal. Und dann bin ich in die Mountainbike-Ecke reingerutscht und über die dann noch mehr in diese Industrie-Ecke
Also
und
Mountainbike-Magazin, ne, muss man jetzt sagen.
Mountainbike-Magazin richtig
Ja.
korrekt formuliert. Und der und ein wichtiger Moment war natürlich, dass ich irgendwann 2009 körperlich so fit war und die deutsche Meisterschaft im Downhill zufällig auch in Bad Wildbad war, der, was ja von Tübingen nicht so weit ist. Und da habe ich damals Cosmic Sport gesagt, ey, wenn ihr mir einen Downhiller dahinstellt, dann werde ich für euch deutscher Meister. Und dann haben die gesagt, ja klar, das machen wir. Und dann haben mir einen Downhiller dahingestellt, dann bin ich deutscher Meister geworden.
Was hättest du gemacht, wenn du nicht deutscher Meister geworden wärst? Hättest du dann abzahlen müssen?
Boah, ey. Das ist, boah, solche Gedanken, genau solche Gedanken, das ist gar nicht so mein Stil.
Hast du gedacht, das wird klappen? Ich kann
Na ja,
mir
klar.
2009, da gab es ein paar lange Gesichter, als der Prof deutscher Meister wurde, weil ich weiß, ich hatte so ein bisschen Titelambitionen, der Markus Bast hatte Titelambitionen und sicherlich noch eine Handvoll anderer, die ich jetzt nicht genannt habe. Und dann kommt da dieser Dreadlock-tragende Punker um die Ecke und gewinnt einfach. Wir waren so ein bisschen pisst, muss ich sagen.
Ich war überrascht. Also
Du warst überrascht.
das ist auch eine Story, die man in die Länge dehnen kann. Aber im Prinzip saß ich halt vorher noch nie auf dem Downhiller. Wie du schon eben gesagt hast, so auf untermotorisierten Dingen. Bin halt klar Hardtail-Klasse Downhill ab und zu mal gefahren und alles zusammengebastelte eigene Kettenführung, aber nicht irgend so was Tolles, wo du sagst, oh, das muss in Serie gehen, sondern ach du Scheiße. Naja, irgendwie so halt zusammengetüttelt, zusammengeschustert und dann auf einem Downhill-Rad zu sitzen, war für mich nicht nur sehr ungewohnt, sondern ich war da falsch drauf. Und dann auch beim ersten Training dachte ich mir, ah, nicht nur ich bin falsch auf dem Fahrrad, sondern ich bin auch falsch in Bad Wildbad. Was ist denn das für eine Gehacke? Ist ja,
Ist
oh, ja.
furchtbar, ne? Ja.
Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich gucke mir das halt mal an. Aber irgendwie war man dann trotzdem da in diesen Testläufen und sowas. Und ja, komm, jetzt zieh's durch. Ich fahre dann doch den Seeding Run mal mit, die Quali. Und nach der Quali war ich Zweiter. Und das war überraschend. Da habe ich überhaupt, so überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann kommen Leute wie du an, klopfen mir auf die Schulter und sagen, ey, den Bass, den schlägst du morgen. Ja, wie jetzt? Ach so, ich soll einfach morgen deutscher Meister werden. Ich soll einfach gewinnen. Ja, genau, das machst du. Ach, du
Das habe ich
Scheiße.
gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, irgendwie war da doch so. Da war so unisono, hey, komm, morgen machst du den Bass platt. Also, Entschuldigung, Markus, wenn du hier zuhörst, aber ja.
Ja, sorry Markus dafür, ich erinnere mich auch nicht. geil. Ja, und dann hast du es
Ja.
gemacht. Hast du Doping-Test bestanden danach? Die Gewinner müssen immer in den Becher pinkeln, oder?
Wusste ich jetzt ja auch nicht, dass ich dann da rein ran muss. Es war sowieso, dass ich das tatsächlich gewinne, dass ich dann plötzlich da runterkomme mit der Zeit, mich umdrehen, da siehst du die Eins und dann bist du voll geflasht, Alter, ich bin echt aktuell Erster und kommt nur noch einer. Also bin ich locker Zweiter. Wieso habe ich das geschafft? Wieso? Man ist geflasht und dann kommt der runter und dann ist er bei dem rot und dann tickt das kurz mal, bis du raffst. Ja, stimmt, Moment, dann ist der nicht Erster, sondern dann bist du ja Rückschluss, bist du, ach du Scheiße. Und dann ist Freudentaumel ohne Ende und dann einer, der will dir dann gratulieren, denkst du. So ein komischer alter Mann will dir gratulieren und er sagt aber, kommen Sie bitte mit. Ja, warte, nee, warte. Ja, zum Dopingtest. Ach so, wie jetzt? Und dann bist du aus diesem Trubel rausgezogen und kommst dann irgendwo in Bad Wild bei dem Kurhaus unten in die Katakomben. Alles steril, neutral, Altbacken, aber auch noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Beste war aber, dass Antje Kramer da noch saß, weil die ist ja deutsche Meisterin geworden vorher. Und konnte nicht pinkeln. Das heißt, sie saß da immer noch rum und wartet, dass sie endlich pinkeln kann. Sieht mich und sagt: Du hier, geil! Und drückt mich, weil die als alter Hase wusste, wenn hier jemand hinkommt zum Dopingtest, dann muss er gewonnen haben. Und dann hat die mich da unten gefeiert und dann war doch wieder ein bisschen in dieser neutralen Stimmung Party. Aber bei mir hat das auch nicht gelangt. Ich konnte ordentlich pinkeln, aber war nur die Hälfte vom Becher voll. Waren sie nicht zufrieden. Dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir noch ein bisschen warten, trinken Sie doch was. Und ich so, ey, geht doch nimmer. Ja, dann drücken Sie mal noch ein bisschen. Ich so, ey, wenn ich jetzt ordentlich rauspresse, dann, ey, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, dann muss ich kacken. Und dann sagt tatsächlich die Dame von der UCI, ja, das ist gut, ja, das ist gut. Da kommen dann immer noch ein paar Tröpfchen. Gehen Sie doch kacken. Nee. Und es war dann tatsächlich dem beteiligten Arzt, der da ja guckt, dass du da nicht noch irgendwo was versteckt hast, der dir ja jetzt bei uns Männern eher auf den Schniedel guckt, dass du auch wirklich da nicht noch irgendwo was versteckt hast und irgendein Schläuchelchen ist. Dem war das so peinlich, dass der sogar gesagt hat, ich guck weg. Weil ich saß dann tatsächlich auf der Schüssel und habe dann noch da probiert, die letzten Tropfen rauszubringen. Und dann hat er auch gesagt, komm, ich halte das quer, dann ist das bis zur Strichlinie da oben. Kriegt man schon hin. Ja.
Er wollte dich nicht kacken sehen, aber ich kann das verstehen.
Nee, nee, nee.
Oh, sehr geil, geile Story. Und dann hast du aber bestanden, nehme ich an. Also du hast den Titel, ja, ich weiß es. Also.
Ja, Doping habe ich bestanden. Und dann auch wieder, was so ein bisschen zu dem davor passt, dieses Wohnding, in dem ich da gehaust habe, das Wohnprojekt, ist natürlich auch so ein linker Haufen, wie es in Tübingen ja öfter mal so gibt. So ein bisschen jetzt, wie man aktuell sagt, hier so Antifa-Haufen, aber damals war es schon auch linkspolitisch ein ordentlicher Haufen. Und dann steht man dann aber bei der Nationalhymne dann da auf dem Treppchen. Ne? Und das war schon für mich ganz schön strange, dass ich da an Nummer 1 stehe und da komplett die Nationalhymne, die Deutschlandhymne. Oh Gott, das war schon eine komische Geschichte in Summe.
Ja,
Aber
für Schland, ne? Für
ja.
Schland. Und dann
Schland.
schön Deutschland-Trikot an und so. Das
Ja.
muss man dann machen.
Das hast du dann. Ja.
Ja, das nehmen sie genau. Ich weiß noch, ich war mal bei einer DM, ich weiß gar nicht, erster, zweiter ist auch egal, und dann lief auch die Deutschland-Hymne und ich hatte meine Mütze noch auf. Und dann haben die gesagt, hier, Mütze runter, kamen die an. Ich so, oh ey, seid mal nicht so. Und dann habe ich dann irgendwann die Mütze runtergenommen. Also ich nehme das jetzt auch nicht so ernst. Und dann habe ich echt nachher noch eine richtige Belehrung bekommen. Und da gibt es wohl ein Reglement, auch wenn du die Mütze auf hast, während die Hymne läuft, können sie dir, weiß ich nicht, tausende von Euro Strafe aufbrummen und so. Voll krass. Ja.
So
Naja.
ist es, ne? Regelwerk.
Aber dass du sagst, Downhill-Rad ist nicht deins, so wie ich dich sehe und kenne, wir waren ja schon oft gemeinsam fürs Mountainbike-Magazin testen und sind auch viel auch privat schon zusammen Rad gefahren. Eigentlich ist dir doch völlig Wumpe, auf was für einem Rad du sitzt. Also du fährst doch immer Vollgas.
Ja,
Und
ja.
egal ob Hardtail, Cross Country oder Klapprad oder Einrad oder Kinderrad, also
Richtig, ja, stimmt.
ja,
Irgendwie mit
wie
Rädern komme
fährst
ich gut klar.
du? Ja, wollte gerade sagen. Und dann sogar auch kostümiert. Weil das finde ich ja am geilsten mit Kinderrad und Tigerkostüm. Denn der
Ja.
Prof ist ja nicht nur Radsportathlet, Mountainbike-Tester, was haben wir noch alles, deutscher Meister, das haben wir jetzt schon alles, sondern du bist ja auch Walter the Tiger.
Ich bin
Wer ist denn
Walter. Ich
Walter?
bin
Ja,
Walter.
das wissen ja
Ich
auch
bin Walter
viele
der
nicht. Das ist ja
Tiger.
auch, das ist ja auch die
Ist so ein
allergeilste
bisschen
Story.
eingedeutscht. Also tatsächlich keiner, obwohl das alles so Anglizismen sind da im Basketball und das sehr, sehr, und alle reden Englisch und die Spieler sind auch viele aus USA, ist der Tiger ist Walter. Walter der Tiger.
Genau.
Da
Und wir
sind
sind
wir
jetzt
schon noch,
beim
ne?
Basketball.
Und da sind wir jetzt beim Basketball. Hat mit Fahrrad im ersten Moment ganz schön wenig zu tun und ich krieg's schon hin, da immer noch ein Fahrrad ein bisschen reinzubringen, aber ich bin jetzt in der 20. Saison tatsächlich das Maskottchen von den Tübingen Tigers, die auch mal die Walter Tigers hießen als Sponsor, einem Basketballverein, der in der ersten Liga war, dann auch mal wieder zweiter, dann mal wieder erste Liga. Ja, und da stecke ich in einem Tigerkostüm, fauchenderweise, und bin während den Spielen der Anheizer fürs Publikum, der Partyclown, der Man für alles.
Anscheinend auch wichtigster Mann auf dem Feld, weil wenn die dich seit 20 Jahren schon halten, will was bedeuten, ne? Wahrscheinlich, so lange ist kein Spieler da.
Ja, und kein Trainer. Nee, nee, nee.
Und kein
Das,
Trainer.
ich bin schon ein Urgestein. Und
Aber wie
manchmal,
kommt man denn an sowas? Wie wird man denn Tiger?
wie wird man
Gibt es da
Tiger?
eine
Man wird
Bewerbung? Also
eigentlich
gibt es da
wird
eine
man
Ausschreibung? Wir
geboren.
suchen einen Tiger. Ich suche einen Tiger. Für unterrum.
Ja, der T-Shirt im
Der
Tank.
T-Shirt, mach mir den
Komm,
T-Shirt.
mal
Nee, aber
wieder.
erzähl mal.
Ich habe vorher auch schon Basketballspiel gesehen, da waren die noch nicht so ja, marketingmäßig aufgestellt. Da hießen die noch anders und waren immer mal wieder Erste Liga, Zweite Liga, und da war Basketball auch nicht so groß in Deutschland. Da guckt man sich so ein Spiel an, und das war mit, hieß die Liga Obi Basketballliga. Und dieser, was ist der Baumarkt, der hatte natürlich auch einen Biber als Maskottchen dabei. Und dann war da ein Biber als Ligamaskottchen dabei, und das war grottenschlecht, dieses Maskottchen. Also es war richtig scheiße. Und es war so scheiße, dass ich eine E-Mail geschrieben habe an Obi, ob diese noch alle haben. Ja, das wäre ja so eine Negativwerbung. Die können,
Wie geil.
wenn sie Schlaftabletten verkaufen würden, dann wäre das okay als Werbung, aber nicht als Baumarkt. Ja, kam nie eine Antwort, leider. Aber die Leute um mich rum haben das alle mitbekommen. Und als die dann mal in der Geschäftsstelle von den Tigers waren, lag da das Kostüm im Eck direkt in der ersten Saison, und haben die gesagt: Hier, wir haben hier den besten Mann für dieses Kostüm. Und dann hat der Basketball gesagt: Ja, super, der soll am Freitag reingehen. Am Freitag haben wir Spiel, oder warten, Samstag. Am Samstag soll er Tiger machen. Dann, das läuft, brauchen wir eh einen. Und dann sind die, nachdem ich per Telefon abgewunken habe, zu mir zur nach Hause gekommen und haben gesagt: Du musst das unbedingt machen. Und dann habe ich nochmal gesagt: Ich kann nicht. Ich bin aber hier, man gibt einen Fahrradkurs. Ich bin in Backnang in so einem Hotel und muss da Samstag, Sonntag Fahrradkurs geben, und da fahre ich dann nicht wieder nach Tübingen. Doch, das machst du. Du bist Tiger und das musst du sein, und du bist der Beste und das willst du und das wollen wir und alle brauchen es. Und dann bin ich doch dann tatsächlich von Backnang nach Tübingen wieder zurück, um in dieses Kostüm zu gehen, und habe dann einfach gemacht, was ich so mache, einfach so ein bisschen rumgetigert. Und da haben wir gewonnen. Und am nächsten Montag stand da tatsächlich in der Presse: Der Tiger wie auf Droge peitschte das Team zum Sieg.
Wie
Kann ich mich
auf
noch erinnern.
Droge.
Ja.
Sind wir wieder beim Doping.
Ja, so ein Doping. Und dann war es bei der Besprechung, bei der Sponsoring-Besprechung für nächste Saison, hat dann der Hauptsponsor Walter gesagt: Wir machen gerne weiter mit dem Sponsoring, aber nur, wenn der Tiger bleiben. Ja, so fing das an. Und dann ging es halt nie wieder weg. Dann bin ich jetzt, mittlerweile habe ich ja den Nachwuchs da, und bin auch schon mit dem Fahrrad drüber gesprungen. Ab und
Während der
zu habe ich
Show.
da mal, während der
Während
Show
des
sagt man,
Spiels.
während
Ja,
der
Spiels.
Auszeit oder während der Viertelpause. Als Tiger ist schon witzig, mit so einem kleinen Fahrrad, mit so einem Kinderrädle da rumzufahren. Allerdings muss man sich das nicht so vorstellen, wie wenn man einfach mit dem Kinderrad rumfährt, sondern man hat ein Tigerkostüm an, mit einem Kopf, der überdimensional ist und 5 bis 10 Kilo wiegt, und man keine Luft bekommt und eine Sicht hat, die eigentlich erst 2 Meter vor einem anfängt und scheiße ist. Das heißt, wenn du mit diesem kleinen Fahrrad über ein Baumstämmchen hüpfen würdest, du wüsstest nicht, wann der kommt. Das heißt, du musst so ungefähr schätzen: Ich glaube, jetzt muss ich abziehen, weil du siehst nichts. Es ist die Hölle. Und dann bin ich sogar über dieses Menschenkind gehüpft. Und da haben einfach 3000 Leute gedacht: Jetzt hat er sie nicht mehr alle. Der kann doch jetzt nicht das Leben dieses Kindes aufs Spiel setzen. Naja.
Ja, aber du hast ja, bist ja als Naturfreund, hast du gedacht, Bäume willst du nicht kaputt machen, nimmst du die eigenen
Nee,
Kinder.
nee, nee, nee. Ja, ich bin eine Zeit lang mal über andere Maskottchen gehüpft, aber nicht in Real-Maskottchen, sondern wenn es dann irgendwie, ich weiß gerade mal, was das war. Da habe ich auf jeden Fall ein Kuscheltier als Maskottchen von der anderen Mannschaft gehabt. Aber das kam da nicht so gut an, und da hatte dann nachher die Liga bzw. der Verein ein bisschen Angst, dass es von der Liga Ärger gibt, wenn ich da über das andere, den anderen Verein denunziere. Und dann bin ich halt lieber einfach über meine Tochter gehüpft.
Ich wollte gerade sagen, hat ja schon so Voodoo-Tendenzen, wenn du das andere Maskottchen da
Genau.
malträtierst. Ja, aber man sieht eine Vielseitigkeit und auch Kreativität. Da könnte man zum Beispiel auch mal auf deinen YouTube-Kanal verweisen, der auch lustig ist und immer anders wie andere YouTube-Kanäle. Also ich gucke da immer gerne rein, weil einfach du bist so ein Original, ey, das kann man gar nicht in Worte fassen.
Ich mag das aber auch tatsächlich, das beizubehalten. Diese Algorithmen von Insta, YouTube und Co., die danken das einem natürlich überhaupt nicht. Die kommen nicht auf mich klar. Ich bin so verrückt, dass ein Algorithmus nicht mit mir klarkommt und denkt, ich
Der
wäre
hält dich für einen
langweilig.
Systemfehler.
Ja, genau. Ja, das ist auch mal
Da ist der
Kompliment.
System. Ja, Systemfehler, da ist der Systemfehler wieder. Aber ich finde es geil. Vor allem, was ich geil finde, dass du halt, wir haben jetzt über viel Sport gesprochen, was du so machst, aber du engagierst dich ja auch sozial in Tübingen. Und das finde ich mega. Und das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen. Kommt das vielleicht auch daher, dass du auch immer so auf letzter Rille selber lebst, oder? Also ist ja jetzt nicht so, dass der Prof irgendwie Reichtümer anhäuft und weil er Spaß hat, ein bisschen Fahrrad fährt und YouTube-Videos macht, sondern du bist ja ein Lebenskünstler durch und durch. Also
Ja, genau.
ich kenne, glaube ich, keinen, der das so gut hinkriegt wie du und trotzdem halt auch diesen kostspieligen Sport treibt, immer reist, viel unterwegs ist und alles mit ganz wenig Mitteln, was ich mega finde. Und ja, wie kriege ich jetzt den Bogen? Du weißt, was ich sagen will oder weißt, wo ich hin will. Mit diesem, das hat mich letztes Mal total beeindruckt, wo ich dich besucht habe, mit diesen Verteilerstationen, die ihr da in Tübingen aufgebaut habt und wo ihr Lebensmittel rettet und so weiter. Das finde ich Wahnsinn. Also wie ist das entstanden? Oder das bist ja maßgeblich mit drin, so wie ich das verstanden habe.
Ja, in gute Dinge, die mich begeistern, rutsche ich dann oft schnell tiefer rein in zum Kern hin. Im Prinzip ist es mittlerweile mit Too Good To Go und Abfall retten und sowas ja auch trendy, was heißt trendy geworden? Gott sei Dank, einfach ein Thema, über das mehr Leute reden. Und das ist ja super. Aber ich mache es auch schon lange, dass ich Lebensmittel rette. Da genau zu dem Thema gibt es dann halt klar dieses Foodsharing, wo ich sehr aktiv bin. Aber zu dem, genau dem Thema hatte ich vor 2 Wochen oder was, habe ich noch mit jemandem gegrillt, mit dem ich genau in diesem Wohnprojekt zusammen gewohnt habe. Und die sagte auch: Mensch, Thomas, ich kann mich noch erinnern, wie du damals zum Janis, unserem Gemüsehändler, bist und dem schon damals vergammeltes Zeug abgeschwatzt hast. Also es ist schon, tatsächlich habe ich das schon auch vor 20 Jahren schon gemacht mit dem lokalen Gemüsehändler, dass ich gesagt habe, hier, wo kannst du denn irgendwas nicht mehr toll verkaufen oder sonst was? Gib mir doch irgendwie so deinen Müll. Und da hat er gesagt, ich verschenke doch nichts. Und ich sagte, will ich schon nicht verschenkt haben. Ich gebe dir ein paar Euro dafür. Du gibst mir ein bisschen was und ich gebe dir einfach ein paar Euro. Ist auch okay, da haben wir beide was davon. Und da hat er mir immer kiloweise Zeugs auf die Hand gedrückt und nachher habe ich einen Fünfer dem gegeben, Goodwill. Und da ging das im Prinzip schon los, dass ich da zugesehen habe, dass Dinge rettbar sind und dass einfach Nahrungsmittel wichtig sind, die nicht wegzuschmeißen. Aber auf der anderen Seite auch mit weniger Geld hauszuhalten und auch dieses ganze Konsumnetzwerk nicht so arg anzutreiben. Also das gefällt mir schon, wenn ich in diesen Konsumstrudel nicht zu viel selber reinbringe, weil da bringen schon genug Leute Sachen rein. Und da mich zum Teil rauszunehmen und dann auch noch was Gutes zu machen, finde ich schon toll. Und dann geht es weiter zu diesem Foodsharing, was ja ein Verein ist. Und da wird abgeholt bei verschiedensten Supermärkten, aber auch bei Tankstellen, bei Bäckereien. Und dann hat man da seine Slots, holt dann da viel Zeugs ab. Und man hat aber mittlerweile, früher auch, aber bei den großen Ketten zum Beispiel, da so viel fällt da ab, das glaubt man gar nicht. Ab und zu gibt es ja irgendwo bei einem Bäcker so einen vom Vortag-Eck und da sind da halt 10 Brötchen drin. Das ist, wenn man böse sagt, Augenwischerei. Es ist zwar schön, dass sie das auch anbieten, aber es fällt halt das Zigfache an Müll. an, was Nahrungsmittel angeht. Und das wollen die ja gar nicht, dass das nach außen hin so getragen wird. Und deswegen gibt es auch viele, die bei diesem Foodsharing mitmachen an Großkonzernen, die gar nicht wollen, dass die Menschen wissen, dass die dabei sind. Und natürlich gibt es auch die Tafel, wer da jetzt als sozial aktiver Mensch hört, hey Moment, es gibt doch die Tafel, die haben doch eh Probleme und dann nimmst du den Tafel was weg. Nein, wir holen sogar von Foodsharing die Reste von der Tafel. Die Tafel hat ja auch Sachen übrig und da kommt Foodsharing auch hin und holt die Reste von der Tafel ab, damit dies nicht weggeschmissen wird. Und dann ist es aber viel zu viel, um es selber zu verbrauchen und seinen Kumpels zu geben. Und deswegen gibt es dann Stationen, wo man in der Öffentlichkeit zu viel Nahrungsmittel darbietet. In Tübingen als große Vorzeige Ökostadt gibt es sogar im Rathaus einen sogenannten Fairteiler mit dem Wortspiel Fair. Und da gehen die Leute ein und aus und haben im Rathaus ganz tolles Eck mit Obst und Gemüse, wo man sich einfach bedienen kann mit einem Kühlschrank. Ich mache das da hinten in Lustnau, wo ich wohne, und da bin ich dann auch verantwortlich dafür, dass dieser Verteiler immer sauber ist, dass der ab und zu gut befüllt wird, dass da der geputzt wird. Ich muss das gar nicht selber putzen, ich muss nur zusehen, dass der geputzt ist. Dann hat es mittlerweile ein Lastenrad in Tübingen, da sehe ich zu, dass das Lastenrad in Ordnung ist und immer gut fährt, dass da auch Autos bei so Großabholungen Autos nicht nötig sind, sondern dass man da mit so einem Dreirad, wo paar 100 Kilo noch reingehen, dass damit abgeholt wird. Und natürlich habe ich auch selber ein bisschen Benefit. Also wir haben immer geistesleckeres Brot, viel Biozeug sogar, was da anfällt. Und dann macht mir auch Spaß, wenn ich die Zeit besitze, die ich habe, da Zeugs einzukochen, selber zu machen und eben halt diese Verteiler zu befüllen, mehr aus diesem Konsumkreislauf rauszunehmen. Abfall vermeiden und anderen Leuten auch noch eine Freude zu machen. Das ist schon, kommt gut an, kostet natürlich auch wieder ein bisschen Zeit, ist nicht unbedingt entlohnt im Sinne von tatsächlich Cash, aber es fühlt sich für mich tatsächlich richtig an und am Ende muss man nicht mehr so viel ausgeben, wenn man in den Supermarkt geht. Das ist schon auch.
Ja, aber das ist ja auch eine spannende Frage. In dem Moment haben dann manche Supermärkte nicht oder auch kleine Einkaufsläden, die das scheiße finden vielleicht. Weil letztendlich, klar, ihr helft dabei, Müll zu vermeiden, aber ihr präsentiert, oder was ist schön präsentieren? Ihr bringt die Sachen, die die wegschmeißen, wieder in Umlauf. Teilweise auch schön, hast du gesagt, im Rathaus gibt es eine schöne Ecke. Und dann kommen ja Leute dahin, holen sich was, die dann wiederum nicht im Supermarkt was kaufen. So, es ist ja so ein bisschen.
Könnte man so sehen. Aber die gut drauf sind an Läden oder an Ladenbesitzer, die sind froh, wenn das noch weiter im Umlauf ist. Denen sind Nahrungsmittel viel wert. Es gibt Bäckereien, die verbrennen ihre Backwaren vom Vortag. Es gibt Bäckereien, die geben das zu so einem Vortagladen, die geben das der Tafel, die geben das uns und freuen sich, dass es nicht in den Müll geschmissen werden muss. Und ein paar kleinere, die haben sogar was davon, die müssen keine Müllgebühr zahlen. Ein so ein Mini-Lädle, der war voll happy, weil der brauchte dann aufgrund unseres Engagements keinen Biomüll. Und die Biotonne, die hätte er sich auch anschaffen müssen, monatlich kaufen müssen, die Leerung. Und das hat er, die Kohle hat er gespart. Und da hat er sich dann auch wieder natürlich gefreut. Klar, vielleicht hat er ein paar Milch weniger verkauft, aber dafür musste er nicht eine Mülltonne kaufen.
Ja, gut, das ist natürlich auch ein Argument. Dass so viel Müll anfällt, ist der Verbraucher natürlich auch ein bisschen selber schuld, ne? Weil gehst du um 7:30 in die Bäckerei und die Regale sind leer, kriegst du Krise, ne? Als
So
normaler
ist es,
Verbraucher.
ist klar.
Und dabei sollte es ja normal sein, dass um 7:30 einfach nur noch zwei Brötchen und drei Brote da sind und du kannst froh sein, dass du überhaupt noch was kriegst. Aber so ticken die meisten ja nicht, ne?
Und das Ding ist, dass man tatsächlich dann bei denen, die es gut hinkriegen, wo du dann halt leere Regale hast um 7:30, dann bei denen holen wir auch ab. Das sind meistens die eigentlich sogar gut wirtschaften, bei denen wird dann abgeholt und bei denen sind es Unmengen. Und wie viel Unmengen die anderen haben, mag man sich manchmal gar nicht vorstellen. Schon verrückt.
Ja, doch.
Schon
Doch,
verrückt.
ich kann mir das schon vorstellen. Also, das ist brutal. Ja, krass. Wenn du so engagiert bist, das ist ja fast schon Politik. Gehst du in die Politik? Bist du in Tübingen schon engagiert? Ich meine, Tübingen ist ein sehr linkes, alternatives Pflaster. Da passt er eigentlich hin wie Faust aufs Auge.
Ja, wobei es ja eigentlich so eine grüne Stadt ist, ne? Mit
Stimmt, grün, ja.
nicht grünen Bürgermeister, mit einem
Der
grün nicht
Boris.
grünen Bürgermeister, ja.
Ja.
Es ist eigentlich so eine grünen Hochburg mit ganz viel linken Zecken, würde ich sagen. Also es ist eher so verzeckt links Tübingen. Augenscheinlich grün, verzeckt links. So hätte ich es
Aber man sagt ja
mal
immer, ne,
genannt.
man sagt ja immer, um dich jetzt mal zu unterbrechen, Grünen sind so die Partei der Besserverdienenden, wird ja immer so gesagt, ne? Weil man muss sich das ja auch leisten können, ökologisch zu leben.
Ist so.
Bist du jetzt ein Grünen-Fan? Weil zum Besserverdienen zählst du dich, glaube ich, nicht.
Nee, es ist auch nicht so einfach mit diesem, wie du ja sagtest, dieser Lebensentwurf mit wenig Auskommen, also einfach wenig Geld haben, aber auch wenig Geld ausgeben müssen und am Ende lebt man auch. Geiles Konzept, viel selber machen, viel gucken, wie kann ich mich reduzieren, wo muss ich jetzt Konsum zurückschrauben, was geht Secondhand, was kann ich selber machen, was kann ich reparieren. So Sachen, spannend, macht mir auch Spaß und so funktioniert dieses Konzept relativ gut, aber in Tübingen wohnen, das kriegt man halt dann nicht mehr billig hin, weil einfach Mieten exorbitant teuer sind und da hat dieses Lebenskonzept einen kleinen Haken. Und da muss man sich schon mega reduzieren in der Wohnungsgröße und in dem Wohnungsluxus. Und da einfach zu sagen, naja, dann wohne ich halt im Bus auf der Wies, ist ja auch alles nicht so einfach. Und auch rund um Tübingen kommt dann direkt Stuttgart. Also da muss man, weiß nicht, 50 Kilometer weiter, damit das erschwinglich ist. Deswegen da ein finanzielles, günstiges Wohnkonzept hinzubekommen in Tübingen, das ist hier nicht möglich. Da hapert so ein bisschen diese Ideologie. Oder da fängt es an, wirklich knackig zu werden. Sonst, ja, Grünpolitik, Ideologie, Grün. Ich sehe mich schon auch ein bisschen rötlicher als Grün. Ich lebe grün. Politisch bin ich da schon rötlicher als Grün, ja. Ja, aber
Ja.
politisch sich zu engagieren im Sinne von parteiaktiv, nö. Ich bin zwar oft im Rathaus, bin auch jetzt vor kurzem ins Rathaus geladen worden, von der zweiten Bürgermeisterin, von der Sozialbürgermeisterin wurde ich geladen, weil ich aufgrund meines Engagements als Elternbeirat in der Schule ein bisschen zu viel Stunk
Das auch
gemacht
noch.
habe. Ja.
Was machst du denn nicht, Junge?
Was mache ich denn nicht? Alles, was Geld bringt, mache ich nicht. Ich mache nur diese Ehrenamtskacke da, unglaublich. Aber ja,
Ja, und
dann,
dann?
ja, ich sei ein Dorn im Auge der Stadtverwaltung. Ich störe die Produktivität. Ich habe die Produktivität der Stadtverwaltung gestört aufgrund
Oh.
meiner ja, aufmüpfigen Forderungen. Ja, es
Was
ging
hast denn
da
gefordert?
transparent und Information.
Das geht nicht.
Das ist
Das kannst du nicht
frech.
machen.
Das ist ja brutal frech. Das ist echt, ja. Und nach so einer Sitzung haben sie mich gebeten, ah, die Ergebnisse von der Sitzung hier, sagen Sie die mal noch nicht den Eltern. Ich sage, ja, Entschuldigung, wie soll ich das denn machen? Alle Eltern wissen, dass ich heute eine Sitzung mit ihnen hatte. Die haben mich ja jetzt schon mit WhatsApp bombardiert und gefragt, was dabei rauskam. Natürlich werde ich das denen erzählen. Ach ja, aber vielleicht können Sie auch noch warten mit dem erzählen. Nee, das glaube ich nicht. Dann habe ich denen das allen erzählt und dann waren die sehr, sehr sauer, dass ich denen das erzählt habe, den Eltern, weil sie haben mich doch darum gebeten, es nicht zu erzählen. Ja, oh je. So richtig ein schlechtes Gewissen hatte ich nicht. Und die Eltern waren glücklich. Ja. Alle Eltern haben gesagt, hey, toll, was du für einen Job machst. Du gehst ja wirklich ein dreckiger Mann mit denen. Ja. Aber es ging da nicht um Gelder, sondern tatsächlich um so Zusammenschlüsse von zwei Schulen und wie stellen die sich das vor? Und da wurde dann von oben herab, wurden da Sachen entschieden zu leider zum Leidtragen von Kindern, von Eltern und von Lehrern. Und das war nicht schön. Und da habe ich dann leider fast viel zu spät gemotzt und war dann eben halt im Rathaus und wurde versucht, in die Schranken gewiesen zu werden. Aber sorry, wenn ich da ja keine Kohle für kriege, dann habt ihr ja auch kein Druckmittel, Edge. Ja.
Nee, stimmt. Die müssen
Nee.
dich halt schmieren, ne?
Ja. Aber ein
Sie
paar
fragen,
Zimmer
ob Thomas
weiter
Professor Schmidt bestechbar ist, bestechlich ist.
mit Trails. Ja.
Mit Trails, ja.
Ja, ein paar
Bist du,
Zimmer
hast du auch die
weiter sitze
Finger
ich
im
dann ja
Spiel?
auch
Ja.
noch. Das ist ja in diesem
Aber wo sitzt
Rathaus, gehe ich
da?
dann ja nicht nur ein und aus in die Schranken weisen aufgrund von Elternpolitik, sondern ein paar Zimmer weiter sitze dann plötzlich auch beim Boris, ne? Beim Herrn Palmer. Und dann
Was
bist du
machst du denn
dann
mit dem
da.
Boris?
Ja, mit dem, was kann man mit dem eigentlich machen? Das ist eine gute Frage. Was mache ich eigentlich mit Boris? Mich
Ja,
ablichten lassen, meistens. Also
eigentlich ist es ja
meistens,
ein
tatsächlich, ja,
cooler Typ.
meist, ja, cooler Typ. Ein sehr unbelehrbarer Typ ist es. Ein unbelehrbarer Typ. Und das macht ihn auf eine gewisse Weise auch cool, weil er einfach sein Ding durchzieht, ne? Der,
Ja, also ich habe
ja.
viel von dem, so gerade wo das mit Corona losging, also ich kannte ihn vorher schon, bei Corona habe ich dann immer mehr über ihn mitbekommen, weil er da auch eine sehr eigene Meinung hatte zu dem Thema. Und das fand ich auch gut, wie er die gegen den Mainstream eigentlich durchgesetzt hat und auch in weiten Teilen meiner Meinung nach auch damit recht behalten hat. In Tübingen liefen manche Dinge anders wie in anderen Städten und vielleicht auch besser. Und macht das mit den Trails auch besser wie andere Städten? Sag bitte ja.
Wenn nur er dürfte, ja. Weil der ist nämlich genauso, dass wir da saßen und gesagt haben, so, jetzt haben wir einen Flowtrail legalisiert, so ganz im Großen, den gab es schon länger und der wurde so ein bisschen von der Forst hat gesagt, wenn er da den hinmacht, dann ist okay. Und mit Corona hat er zu viel Verkehr gehabt und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir zumachen, jetzt muss es offiziell werden und dann hat es 2 Jahre gedauert, dann war der dann auch offiziell und den hübsch, den Hammer, den Franz Trail. Aber da muss es ja weitergehen. Und dann sitzt man dann mit dem Boris da im Office und sagt, ja, jetzt hier, wir brauchen mehr Trails. Und dann sagt er, wo ist denn euer Problem? Und dann sagen wir, ja, in Baden-Württemberg darf man nicht auf Wegen unter 2 Metern fahren, die es im Wald gibt. Ja, wo ist denn euer Problem? Naja, das ist illegal. Ja, kontrolliert das jemand? Nö. Ja, wo ist dann euer Problem? So ist halt der Boris. Ja, wo ist denn euer Problem? Dann macht das doch illegal. Oh. Da muss man sagen, ach Herr Palmer, wir haben Kindertraining. U11, das sind kleine Kinder von 6 bis 11. Da ist man sowieso die ganze Zeit, wenn irgendwas passiert, mit einem Fuß im Gefängnis rechtlich. Und dann fährt man auch noch auf illegalen Wegen als Jugendtrainer. Das ist doch falsch. Ja, okay, da hätte er Verständnis dafür. Aber was wir denn bräuchten? Und haben wir gesagt, ja, da und da hat es ja zum Beispiel Wege und die müssen dann ja offiziell sein. Ja, aber so wie wir das darstellen, bräuchte man da ja nur ein Schild. Ja, das ist richtig. Ja, aber dann wären wir zufrieden, wenn da ein Schild wäre. Ja, dann wären wir zufrieden, wenn da ein Schild wäre. Ja, dann machen wir ein Schild hin.
Ist ein Macher.
Ja, also sagen wir einfach der Stadtverwaltung, dass da ein Schild hin muss. Betreten in Ordnung, erlaubt, aber auf eigene Gefahr. Machen wir ein Schild hin.
Ja,
End vom
mega.
Lied, ist halt kein Schild da. Stadtverwaltung sagt dann auch, Herr Palmer, das können wir doch nicht machen. Und
So
so
einfach ist
ist
das
die,
nicht, Herr
genau.
Palmer.
Und das ist so ein bisschen das, da stößt er oftmals dann an die
An die
Stadtverwaltung,
Grenzen der
an die
deutschen
Grenzen.
Bürokratie.
Ja. Also
Ja.
wenn es nach ihm ging, hätten wir überall ein paar Schilder. Und jetzt vor kurzem habe ich auch noch mal eine Idee gehabt für einen sehr niederschwelligen Kindertrail. Ich sag, guck mal hier, Herr Palmer, noch sind wir nicht per Du. Guck mal hier, Boris, dann machen wir da und dann ein bisschen was hin, so also ein kleiner niederschwelliger Trail. Und da hat er auch geantwortet, obwohl er, glaube ich, in den USA sogar unterwegs war, sagte er auch, ja, finde eine gute Idee, gibt da weiter an die Stadtverwaltung zum Prüfen. Aber da bleiben die Dinge dann halt oft stecken. Und da kann der natürlich jetzt nichts für. Deswegen eigentlich auch wieder ein Macher, aber was heißt, dem sind die Hände gebunden am Ende. Ist ja dieser Bürokratieapparat, den er auch nicht einfach so umwerfen kann.
Nee, diese Bürokratiemonster ist Wahnsinn in Deutschland. Also da bin ja hier auch in Wuppertal so ein bisschen involviert und kriege viel mit über so eine WhatsApp-Gruppe. Das ist so Wahnsinn, was da abgeht. Also einfach bürokratischer Bullshit, wirklich. Aus so Sachen, die man mit Menschenverstand gar nicht nachvollziehen kann. Wir haben hier bei uns in der Nähe, das Beispiel bringe ich immer gerne, da gab es so eine Strecke, die haben sich Kinder im Wald mal gebaut vor, ohne Witz, 30 Jahren. Also seit 30 Jahren gibt es diese 500 Meter Trail mit ein paar Sprüngen gebuddelt und so, direkt neben einer Straße, muss man auch dazu sagen. Also es geht keine 50 Meter in den Wald rein. Und jetzt ist denen aufgefallen, ey, das ist Naturschutzgebiet. Das geht nicht. Das müssen wir jetzt aber platt machen. Und dann, also die haben hier gekämpft wie die Wilden, hat nicht funktioniert. Die sind dann am Ende mit Bagger in den Wald gefahren, haben alles platt gemacht im Naturschutzgebiet. Und haben dann aber gesagt, ja, aber gegenüber auf der anderen Seite der Straße, da wäre kein Naturschutzgebiet, da hätte man das ja machen können. Aber dann natürlich auch nicht erlaubt, weil erlaubt ist ja prinzipiell nicht. Die hätten nur gesagt, wenn es da gewesen wäre,
Ja,
hätten sie es
genau.
nicht wegmachen müssen. So.
Genau.
Und
Aber
der
neu geht
Oberhammer
nicht.
ist, neugierig, und der Oberhammer ist, diese Strecke hatte auch einen kleinen Weg, wo die Kinder wieder hochgeschoben haben zum Start. Den fanden die Behörden dann aber so pittoresk, dass sie den ins Wanderwegnetz integriert haben. Das ist jetzt ein offizieller. Ist
Ja.
geil, oder? Ja, also
Danke.
dann geht es. Naja, das ist mal so ein kleiner Exkurs hierher. Aber jetzt habe ich gehört, du machst auch noch Kinder-Jugendtraining?
Ja, klar. Also das ist schon Kinder.
Ja,
Ja,
klar.
warum denn nicht? Da ist wieder was, wo ich kein Geld verdiene. Ja, natürlich
Na,
mache ich das.
hat die Woche in Tübingen 14 Tage anscheinend, so viel wie du machst.
Ja, manchmal frage ich mich das auch. Wo kommt denn da jetzt noch die Zeit her? Selber habe ich ja auch noch daheim so zwei Chaoten rumwuseln. Und aktuell mache ich das kleine Kindertraining, also wirklich so Grundschulalter, wo man früher nicht angefangen hat. Ich meine, früher haben die Leute, die Kids, die damals Mountainbike gefahren sind, waren dann vielleicht 13, 14. Da war man aber auch noch mehr Kind wie jetzt. Jetzt verschiebt sich das alles so ein bisschen und die Sechsjährigen haben Bock zu heizen. Die sind gierig und das ist der Hammer, wenn man denen was bietet und also unglaubliches Feedback von den ganz Kleinen, so 6 bis 12, die sind einfach wild unterwegs und das ist einfach nur ein bisschen Betreuung und Spaß haben, lächeln und zu sagen, hey, du bist ein Chaot und schon grinsen die, freuen sich, wenn die einen einfach so privat sehen, dann müssen sie noch kommen und winken und die Eltern sagen auch, wie geil, dass ihr das anbietet, das ist das, was mein Kind einfach sich seit Jahren wünscht. Mich überfährt das fast so ein bisschen, diese Freude, weil ich mir denke, hey, ich fahre ja mal ein bisschen Rad mit denen und sag mal, ey, ihr seid Chaoten, stell ein paar Hütchen und wir machen Slalom. Ist doch nichts dahinter. Aber die feiern es und finden es so toll, dass da was ist, was ein bisschen mehr Struktur hat. Und natürlich super dankbar. Die Freude, was man da abkriegt, ist. Oh, also wer selber Kinder hat, der weiß schon, es ist klar scheiße und es gibt schöne Zeiten und am Ende hält sich das die Waage, aber die schönen Zeiten, oh, die geben so richtig warm und wenn man Kindertraining macht, dann sind das einfach 2 Stunden nur schöne Zeit, weil da ist selten, dass da jemand dann da dich so anmotzt und sagt, du bist aber doof, Papa. Ja, das ist einfach nur das Gute, ohne du bist aber doof, Papa. Und deswegen ist das auch geiles zu machen. Manchmal denke ich mir auch, du musst ja auch ein bisschen was zurückgeben, wenn du davon lebst, von diesem Mountainbikesport, musst du auch mal was dem Mountainbikesport geben, dich engagieren für Trails, ein bisschen buddeln, wenn es irgendwo was zu buddeln gibt und auch mal die Kinder, das mit den Kindern machen. Aber das ist gar nicht so der Antrieb. Wenn ich dann in mich reinhöre, ist es einfach geil, mit denen was zu machen und die Freude zu spüren und Spaß zu haben, mit denen Spaß zu haben.
Ja, ich glaube, als Kind oder Jugendlicher kann man auch sich keinen besseren Coach vorstellen als dich, weil du bist ja auch ohne Fahrrad schon Clown und auf dem Fahrrad dann noch extrem talentiert. Also ich denke, da können die echt viel mitnehmen. Ja, krass. Krass, krass. Was steht als nächstes an bei dir? Hast du noch Pläne dieses Jahr oder ist die Season over?
Nö, die so richtig so over ist die Saison irgendwie nie, weil erstens im Winter wird viel gebuddelt. Auch vielleicht in Ecken, wo man gar nicht sollte, vom Offiziellen her. Aber im Winter ist
Was? Das müssen wir
Buddelzeit.
rauspiepsen.
Ja,
Das müssen wir rauspiepsen,
genau.
Thomas. Piep,
Ja,
piep.
genau. Alles im Rahmen meines legalen Bereichs. Meines legalen
Ja.
Bereichs, ja. Der
Ja, die Herbstferien stehen doch vor der Tür. Eigentlich wollte ich fragen, schmeißt du noch mal euer Schneckenmobil an? Fahrt ihr noch mal in den Süden?
Snail Tours, genau. Mein
Snail Tours.
Hashtag Snail Tours. Dieses Mobil, wer es nicht kennt, kann ja mal hier YouTube, Instagram anschmeißen. Gibt es Fotos von diesem 407er, ein Mercedes 407, der
Ein
im
Düdo
Durchschnitt
eigentlich, ne?
ein Dudo. Ein Dudo und komischerweise gab es das Nummernschild noch Tüdo, als viel jünger. Und deswegen ist es der Tüdo. Der Tüdo
Ja.
407, das ist dieses Nummernschild in Tübingen, wo so viele Hippies ja irgendwo wohnen. Es gibt ja sogar eine Wagenburg noch in Tübingen. Hey, dass es
Reicht.
dieses Nummernschild noch gibt. Ja, Wagenburg waren wir
Das
noch
ist
nie in der
verrückt.
Wagenburg.
Nee, waren wir nicht. Aber für alle, die nicht
Abgefahren.
Bescheid wissen, warum das Ding Düdo heißt, weil die nämlich in Düsseldorf gebaut wurden, richtig?
Genau. Da
Ja,
gibt es
weil
dann
wir
auch
in
in diesem.
Düsseldorf hier um die Ecke ein großes Mercedes-Werk. Ich glaube, die Sprinter werden hier immer noch montiert. Ja, und früher die Düdos halt, ne?
Ja, die anderen, die eins kleiner waren, die nur hinten Einachser sind, die kamen aus Bremen. Die
Ah
großen, die
ja.
hinten Zwillingsbereifung haben, nicht Einachser natürlich, sondern Zwillingsbereifung, habe ich jetzt falsch wieder gesagt, die kamen aus Düsseldorf. Richtig, die
Du bist
Düsseldorf.
übrigens auch der Einzige, den ich kenne, der Autoreifen mit der Hand wechseln kann. Und ich rede jetzt wirklich von
Ja.
Reifen, nicht von Rädern.
Ja, weil dieses Fahrzeug hatte im Original Schlauchreifen. Und diese Schlauchreifen mit den alten Mänteln waren halt brutal anfällig. Und somit hatte ich auf unserer Elternzeitreise einfach zig Platten. Und da bist du irgendwo in Portugal im Hinterland und hast einen Platten. Ach du Scheiße. Und da musst du ja auch irgendwie weiterkommen. Und dann habe ich es mir angeeignet, tatsächlich den von der Felge zu bekommen. Also klar, erstmal aufbocken die Kiste, Rad runter, das Ding von der Felge zu bekommen, den Schlauch irgendwie raus und dann den Schlauch flicken. Das kann aber eigentlich jeder. Ganz normal mit dem Tipptopp flicken. Kannst das Ding wieder flicken und dann wieder drauf, mit der Fahrradpumpe das Ding aufpumpen. Ach du Scheiße. Aber ja, mittlerweile kann ich das. Obwohl ich mittlerweile auch probiert habe, das mit neuen Mänteln auf Tubeless, hat es dann auch funktioniert, hält sogar auf den Felgen. Aber ich habe die Skills immer noch. Jo.
Das ist geil. Genau, und da waren wir stehen geblieben. Holst du das Ding raus für die Herbstferien? Fahrt er irgendwo hin?
Das ist eine gute Frage, ist noch nicht geplant. Mit dem Ding muss man eh nichts planen, sondern einfach rausholen. Aber die Family, so richtig auf eiskalt, hat sie keinen Bock. Wir waren zwar auch schon bei 0 Grad irgendwo campen, das geht, wenn dann morgens früh die Eisbrocken in den Getränken sind, ist halt schön erfrischend. Und bis dann der Papa den zweiten Kaffee drin hat, ist auch die Bude schon wieder warm vom Gaskocher. Aber boah, so richtig scharf auf Frieren sind die alle nicht. Wir müssen
Der
mal
muss halt weiter
gucken.
in den Süden. Muss
Ja, da
so
ja,
bisschen
aber
ins
ist ja nur eine
Meer.
Woche. Dieses
Ach so.
Baden-Württemberg hat nur eine Woche.
Ach, ihr habt nur eine Woche. Wir haben
Ja,
zwei.
dann lohnt so Mittel.
Nee, das
Deswegen.
stimmt, das lohnt nicht.
Und sonst,
Ah.
wenn du fragst, was ist noch geplant? Ich hoffe mal, dass ich noch ein bisschen rauskomme. Noch ein bisschen, ein paar Sachen einfach so zum Spaß fahre. Mal in der Pfalz bin ich gerne. Herbst ist schön in der Pfalz. Da noch ein paar Trails rocken. Da geht auch immer mehr.
Voll gut.
Bikepacksaison ist halt bald erübrigt sich dann bald,
Ja,
ne?
vielleicht sehen wir uns ja nochmal beim Testen fürs Mountainbike-Magazin. Hätte ich auch nochmal Bock zu. Da passiert ja
Ja,
im Winter auch noch manchmal was. Ich
ja,
weiß zwar
ja.
von nix, aber who knows?
Never, never
Who
know.
knows?
Da irgendwie
Never know.
plötzlich nach in Ligurische zu reisen, einen leckeren Kaffee zu trinken und so ein bisschen was zu machen. Da ist ja auch so ein bisschen, ich bin ja auch gerne so ein Öko, ne? Und das ist aber auch dann manchmal mit dieser Fahrradindustrie schwierig. Da bin ich ja auch schon nach USA geflogen und nach Kanada geflogen, wegen einer Präsentation für so ein Magazin. Und dann ist so ein Öko-Herz, oh, blutet dann so ein bisschen. Aber ich probiere in letzter Zeit immer mehr, da mich mitnehmen zu lassen und Züge zu nehmen und kriege da aber positives Feedback von der Herstellerseite. Die sagen, oh toll, dass du das probierst. Wir probieren dir das möglich zu machen. Wir holen dich auch beim Bahnhof ab. Kriegen wir hin. Und das finde ich jetzt auch ganz geil, dass da mit eigenem Auto oder mit Flugzeug, dass man, wenn man da will, in der modernen Welt auch Möglichkeiten findet und die auch supportet bekommt. Ja.
Ja, sponsern dir eine Sitzplatzreservierung. Aber ich glaube, in unserem Sport ist es eh schwierig. Also ich glaube, wir sind ja alle irgendwie naturverbunden. Also muss man sein, wenn man den ganzen Tag in der Natur unterwegs ist. Trotzdem machen wir ja de facto schon hier und da was kaputt. Und wenn du dir das genau anguckst, ist Mountainbiken ja auch eigentlich nicht ökologisch, ne? Wir sitzen auf so Plastikfahrrädern und die
Ja.
meisten kaufen sich dann alle 2, 3 Jahre was Neues und so. Also da sitzen wir immer in so einer ganz schwierigen Zwickmühle, finde ich. Und wenn man
Das ist
drüber
richtig.
nachdenkt, ist man eigentlich nicht so öko, wie man gerne wäre.
Nee, das ist richtig, aber genauso
Aber du
kannst
machst es
du.
richtig.
Ja, danke.
Ja, weil du versuchst zu
Und,
kompensieren an anderen
ja.
Stellen, was manche vielleicht nicht machen, ne?
Ja, und privat fahre ich Klappräder, die auch
Ja.
schon einiges hinter sich haben. Ja, und mit mir dann leider noch mehr hinter sich haben werden.
Ja, also wer deinen Fahrstil übersteht, der ist Prof-Proof. Da gab es ja mal sogar eine,
Ja,
gab es immer
ja.
eine Kolumne in der Mountainbiken,
Ja, genau, mit so
Prof-Proof,
einem
Parts.
Stempel. Ja,
Ja, sehr gut.
Prof-Proof.
Sehr geil. Thomas, das war eine sehr unterhaltsame Stunde, würde ich sagen. Eigentlich
Ja.
mal hier nur Dreiviertelstunde, aber es war so lustig. Hab wieder ein paar Facetten gelernt, die ich nicht kannte. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder am Trail in Tübingen oder du kommst mal hier zu uns hoch. Ist nämlich auch
Ja,
sehr
können
schön
wir auch
hier.
mal machen.
Völlig unterschätztes Revier.
Ja. Ja, ich sehe immer mal wieder ein paar Bildchen und denke mir, oh, ist auch gut, ja.
Ja,
Das stimmt
ja, ja,
schon.
ja.
Die Perlen liegen manchmal versteckt. Man braucht nicht unbedingt 1000 Meter Höhenunterschied, um einfach was Hübsches, Schönes und Lohnenswertes zu finden.
Ist so, ist so. An der Stelle kann ich die Folge, weiß ich nicht, zwei, drei Folgen vorher empfehlen mit Maxi Dickerhoff. Der sagt genau dasselbe. Die Leute fahren immer nach, weiß ich nicht, Gardasee Finale und es gibt so viele gute Sachen abseits der ausgetretenen Wege. Man muss nur so ein bisschen die Augen aufhalten. Aber ich glaube, da sind wir beide ganz gut drin. Das passt schon.
Gold-Gold-Nuggets finden,
Ja, die Gold Nuggets. Also ich gehe jetzt auch mal wieder Nuggets finden in Form von Kaffee. Ich bin nämlich noch völlig unterkoffeiniert heute Morgen. Ich danke dir viel für die Zeit, die du hier geopfert hast.
ja,
Und
voll
wie
gern.
gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch und danke auch fürs Zuhören. Wer will, der kann mich einfach auch mal besuchen. Warum denn
Ja,
nicht,
ich werde
ne?
mal hier deinen YouTube-Kanal und deinen Instagram-Kanal unter unserer Instagram-Kachel verlinken. Wer Bock hat, findet dich dann auch. Also wer dich noch nicht kennt, wird ja fast keiner sein.
Ja, jetzt nicht mehr
Also,
mehr.
Thomas, mach es gut. Bis später.
Dennis, auf bald. Tschüssi.
Ciao, ciao.